Es müssen in einem Roman gar keine riesigen Sachen passieren. Das sind wirklich die kleinen Details, in denen eigentlich schon die ganze Welt stecken kann. Aber wenn es nach mir geht, muss jetzt niemand einen hohen Berg besteigen oder irgendein Abenteuer erleben. Ich find einfach, unser Alltag ist schon abenteuerlich genug.
Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Co-produziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens, über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Dieses Mal ist Dana von Suffrin bei mir zu Gast. Sie ist eine Freundin und eine der interessantesten deutschsprachigen Autorinnen. Nochmal von vorne heißt ihr zweiter Roman, der gerade bei Kippenheuer und Witsch erschienen ist. Die 1985 in München geborene Autorin ist auch Historikerin und hat ihre Promotion mit einer Arbeit zu Wissenschaft und Ideologie im Zionismus abgeschlossen. Wie die große Geschichte sich in Menschen- und Familiengeschichten einschreibt, davon erzählte sie in ihrem Debütroman Otto, ebenfalls bei Kiwi erschienen, und auch in Nochmal von vorne wird eine deutsch-jüdische Familiengeschichte rekonstruiert, in die ein ganzes Jahrhundert voller Gewalt und Vertreibung nachwirkt. Es ist ein tolles Buch, elegant und sehr lakonisch geschrieben, traurig und lustig zugleich. Ihre Gabe, blitzschnell zwischen verschiedenen Gefühlen zu wechseln, kann man auch in meinem Gespräch mit Dana von Suffrin hören. Wir sprechen wie immer über ihre mitgebrachten Lieblingstexte. Mein erster Sony von Benny Barbasch, aus dem Hebräischen übersetzt von Vera Loos und Naomi Nir Bleimling, 1996 im Berlin Verlag erschienen, und über eine Erzählung von Josef Roth, April, die Geschichte einer Liebe, die 1925 zuerst im Verlag J.H.W. Dietz Nachfolger Berlin erschien und im Projekt gutenberg.de gemeinfrei zugänglich ist. Es geht in unserem Gespräch auch um Klassiker, Antisemitismus, Geschwister, Determinierungen und Ambivalenzen. Wir sprechen über skurrile Situationen, Dünnhäutigkeit und die Unmöglichkeit, die Realität zu bewältigen. Und wie wir ständig aneinander vorbeireden. Hoffentlich nicht in diesem Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Dana. Das ist so schön, dass du hier bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier in deiner Bibliothek zu sein.
Das Lustige ist ja, ich habe es auch im letzten Podcast schon gesagt, dass uns jetzt dieses Mal eigentlich durch Zufall ein kleiner Reigen gelungen ist. Weil Klaus Teweleit, den ich das letzte Mal besucht habe und das letzte Mal mit ihm im Podcast gesprochen habe, der hat einen journalistischen Text von dir gezückt und hat mich gefragt, kennst du die?
Ja, wirklich toll. Also eigentlich müssen wir jetzt Orakel spielen und ich muss auch den Text von irgendjemand zücken. Aber leider sind die Texte, die ich mitgebracht habe, von bereits verstorbenen Autoren oder im Ausland lebenden Autoren. Aber was soll man machen?
Den einen Autor hast du auch, das hast du auch in deinem journalistischen Text geschrieben, versucht zu kontaktieren.
Genau, und das ist dann wie die schönsten Geschichten im Leben einfach schiefgegangen. Ich sag's gleich zu Beginn, ich wurde von Benny Barbasch geghostet, kann man sagen.
Ja, Benny Barbasch, mein erster Sony, ist das erste mitgebrachte Lieblingsbuch und der zweite Text ist von Josef Roth, April, eine Liebesgeschichte. Also wisst ihr schon mal, auf was ihr euch freuen könnt. Ja, schade, dass er sich nicht gemeldet hat. So wird es mir wohl auch nicht gelingen, ihn als Nächsten einzuladen.
Ja, Josef Roth hat sich leider auch nicht gemeldet.
Verdammt. Kannst du das auch? Ah nee, du kannst es nicht so gut hören wie ich, weil ich habe einen Kopfhörer auf. Das ist da oben ein Klavierkonzert.
Ich höre das Klavierspiel und ich denke sofort an uns. Wir hatten zu Hause, wir mussten natürlich auch alle drei, ich habe zwei Schwestern, Klavierunterricht nehmen. Das klang nicht ganz so schön wie hier bei deinen Nachbarn. Das war wirklich immer schrecklich. Also so deswegen, also ich will jetzt nicht sagen, das triggert mich, aber es weckt irgendwas in mir. So Klavierspiel, jetzt fehlt nur noch meine kleine Schwester, die ganz schrecklich quietsch, quietsch, quietsch Geige gespielt hat und dann noch irgendwie Hunde, die bellen und meine Mutter am Telefon. Dann hätten wir die perfekte Kulisse.
Für eure Familiengeschichte.
Richtig, richtig.
Das führt uns zu deinem Buch. Gerade erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Nochmal von vorne. Und das ist auch eine Familiengeschichte.
Genau, ganz richtig.
Ausgelöst wird das Nachdenken der Protagonistin Rosa von dem Tod des Vaters. Und sie fängt dann an, alles nochmal zu rekapitulieren. Und ich meine, nochmal von vorne, wenn man von dem Titel ausgeht, lässt mich irgendwie gleich an Freud denken und Wiederholungszwang. Und man kann vielleicht nicht wirklich aussteigen.
Genau, also es ist ehrlich gesagt zufällig ein guter Titel geworden. Das war eigentlich nur mein Arbeitstitel. Nach dem ersten Roman habe ich sofort mit dem hier losgelegt. Den ersten Roman hatte ich Anfang 2019 fertig. Also ich habe ziemlich lange dran geschrieben. Wie gesagt, ich wollte diesen Titel eigentlich überhaupt nicht. Und der Verlag hat mich dann überzeugt. Also die überzeugen mich dann so in dem Sinne, dass sie sagen, nein, das lassen wir da. Ne? Und ich weiß dann, dass sie es eigentlich besser wissen als ich. Und dann dachte ich, na gut, jetzt hast du diesen Titel, dann kannst du das irgendwie auf verschiedene Weisen aufgreifen. Und mittlerweile bin ich aber ganz zufrieden, weil die Leute den so gerne aufnehmen und reininterpretieren, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Das finde ich eigentlich sehr schön. Und du kommst gleich mit Freud um die Ecke. Und den Wiederholungszwang kennen wir natürlich auch alles.
Ja, oder vielleicht, dass auch Aufarbeitung immer was, dass das eigentlich wie eine Spirale funktioniert. Also man denkt immer, man ist irgendwie einen Schritt weiter und hat irgendwas verstanden, also um mal zu Familien zurückzukommen. Und dann merkt man, oh, man hängt doch wieder an der gleichen Stelle.
Genau.
Oder vielleicht
genau.
Nicht also, an der ganz gleichen.
Ja, aber es geht schon, es geht in dem Roman, geht es wirklich sehr viel um diese Bewegung, würde ich sagen. Also du nennst es Spirale, ich würde vielleicht sogar sagen, auch manchmal einfach nur zirkulär und alle drehen sich im Kreis und keiner kommt so richtig weiter und dann steigt man eben nochmal ins Karussell ein und beginnt das alles nochmal aufzuarbeiten und das Glück natürlich nicht.
Also es ist ein ganz fantastischer Roman geworden. Ich liebe diese Eleganz, die da drin steckt. Ich liebe den Humor. Ich mag es auch, dass er nicht wirklich chronologisch erzählt ist. Vielleicht magst du mir berichten, wie du sozusagen den Roman konzipiert hast oder wie er entstanden ist. Es hat ja vielleicht auch nochmal zwischendurch sich was verändert beim Schreiben.
Ja, das ist wirklich eine sehr schöne Frage. Ich kann überhaupt nicht konzipieren, ich kann nicht plotten. Ich muss auch ehrlich sagen, ich gehöre auch nicht zu den Autorinnen, denen das Plotten wahnsinnig wichtig ist. Also ich bin, glaube ich, eher jemand, der sich so sehr stark auf die Figuren fixiert. Und ich weiß vorne, also ich fange mit dem Schreiben an, mir ist es ganz wichtig, dass ich zuerst eine Stimme habe. Also der Ton muss irgendwie sitzen und sobald ich den Ton habe, entwickeln die Figuren einfach ein Eigenleben. Das ist jetzt wirklich so ein blödes schriftstellerisches Klischee, kann man sagen, aber es ist wirklich so. Also so die tanzen mir dann völlig auf der Nase rum, machen, was sie wollen und dann hört es irgendwann auf. Und ich wurde auch vor kurzem, wurde ich in einem Interview auch dazu befragt und auch zu der Struktur des Romanes und ich habe gesagt, eigentlich gibt es keine Struktur. Wir haben diese Rahmenhandlung, das ist übrigens der vierte Entwurf davon. Also mein Lektor Jan Falk hat mir drei Vorschläge einfach, an denen ich wirklich lange gearbeitet habe, einfach rausgeschmissen und er hatte natürlich recht. Und jetzt ist da irgendwie dieses relativ basale Grundgerüst, das schon chronologisch ist, aber so richtig viel, ehrlich gesagt, passiert da halt auch nicht. Und da sind dann sozusagen die anderen Vergangenheitsformen sind so ein bisschen eingehängt. Und dann hat mich eben dieser Interviewer gefragt, könnte man also auch sagen, dass das Kapitel von Seite 220 eigentlich auch auf Seite 43 stehen könnte. Und ja, könnte es. Also es gibt sozusagen keine wirkliche höhere Ordnung. Und ich habe einfach diese, wenn man so will, diese Schwäche, glaube ich, ausgenutzt und habe versucht mit der produktiv umzugehen und dann eben zu sagen, also mir kommt mein Leben eben auch manchmal wie eine sehr nicht lineare Erzählung vor. Es passiert das und ein bisschen das und das erinnert mich wiederum an jenes. Und dann sind wir einfach, also wir haben dann einfach irgendwie so einen komischen, wie sagt man, irgendwie so einen Obstsalat anstatt einer Schichttorte.
Ja, das gefällt mir wahnsinnig gut, wirklich. Als Leserin, man will ja nicht auch alles sofort wissen, man will ja auch selbst Spuren suchen und überrascht werden.
Ja, hoffentlich glückt das.
Das erste mitgebrachte Lieblingsbuch, mein erster Sony von Benny Barbasch, wir haben ihn ja gerade schon erwähnt, funktioniert eigentlich relativ ähnlich, oder? Sehe ich das falsch?
Ich glaube schon. Also das ist wirklich ein Buch, das mich extrem stark beeinflusst hat. Ich kenne auch kein vergleichbares deutschsprachiges Buch, muss ich sagen. Also das ist aus dem Hebräischen übersetzt und das ist so ein 90er-Jahre-Roman, der aus der Sicht eines 10-jährigen, übergewichtigen Jungen erzählt wird. Und Der Roman heißt Mein erster Sony, weil dieser Junge eben ein Aufnahmegerät hat. Also wir sind in den 90ern, noch kein Smartphone. Und der hat ein Aufnahmegerät und belauscht eigentlich seine Umgebung. Und was mir halt so gut daran gefällt, ist auch, dass dieser Junge selber manches nicht versteht. Oder man ist irgendwie in so einem Bereich zwischen Wissen und Nichtwissen. Er kann alle Sachen rekapitulieren. Aber man hat oft den Eindruck, er erzählt nach, was die Erwachsenen gemacht haben. Und so das letzte Quäntchen Verständnis fehlt ihm. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig schön, weil das ja auch, also wenn ich eine Botschaft habe im Roman, ist es hier die, dass man sich gegenseitig nie so richtig verstehen kann und immer aneinander vorbeiredet und dass diese Idee, dass ich eine andere Person so begreifen kann wie mich selbst oder mich selbst vielleicht auch nicht, die finde ich eigentlich schon sehr zentral.
Ja, und je näher die Personen einem sind, also die Familienmitglieder, desto weniger versteht man sie.
Ich glaube auch. Aber man versteht sich selbst eben auch nicht so richtig. Also wie oft machen wir Sachen, die wir uns überhaupt nicht erklären können?
Ja, also dieses Buch ist auch deswegen so toll, weil über diese Familiengeschichte so ganz nebenbei über Israel in den 80er Jahren gesprochen wird. Wir haben da auch einfach verschiedene Perspektiven auch auf den Nahostkonflikt. Die Mutter von Jota, also der kleine Junge, aus dessen Perspektive erzählt wird, ist eine Architektin und ziemlich links. Ist auch Teil der Friedensbewegung. Es wird eigentlich die Geschichte, vor allem die Geschichte der total zerstrittenen Eltern oder das Auseinanderfallen dieser Familie erzählt. Der Vater, merkt man immer mehr, hat ob seiner ganzen Affären und seiner Midlife-Crisis und seiner Schreibblockaden gar keine Zeit, eine wirkliche eigene politische Perspektive zu entwickeln. Aber dann gibt es auch sehr rechtsgerichtete Onkel und es gibt also auch ein permanentes Gespräch und auch ein Ringen um eine Position. Ich fand das total toll, wie nebenbei sozusagen Geschichte eingewoben wird in diesen Roman.
Das finde ich eben auch. Und das ist da gibt es zum Beispiel diese eine Szene, die auch sehr lang ist, wo die ganze Familie beim Abendessen ist. Und der Großvater von diesem Yotam ist so ein revisionistischer Zionist, der dann auch mit der britischen Armee dabei war, als die Konzentrationslager befreit worden sind. Da hat er dann auch seine Frau kennengelernt, also die Großmutter, die halt Konzentrationslager überleben ist und eine ganz wahnsinnig ergreifende Szene, finde ich, aber halt null kitschig. Also so die treffen sich dann eben in diesem großen, verwundeten Europa und so wird diese Familie eigentlich begründet. Und dann gibt es natürlich noch den argentinischen Teil der Familie, der vielleicht nicht ganz so stark politisiert ist, außer der Mutter dann, die nach Israel kommt, aber die dann dort natürlich vor der Diktatur geflohen sind. Und weil das eben alles aus der Perspektive eines Kindes erzählt wird, finde ich, dadurch bekommt das Ganze irgendwie schon fast was Allegorisches, weil die sitzen alle am Tisch, jede Figur erzählt sozusagen ihre Version, alle streiten total. Dann gibt es sogar noch einen Onkel, der dann zum orthodoxen Judentum zurückgefunden hat, so nennt man das zumindest im Hebräischen. Die sind natürlich alle völlig, völlig säkular, aber dieser Onkel wird dann orthodox und das ist natürlich auch nochmal ein Riesenstreitpotenzial, weil seine Familie sich dann auch weigert, die gleichen Sachen zu essen. Und dieser Junge listet das alles auf und erzählt das alles und beobachtet es sehr, sehr genau, aber er nimmt keine Perspektive ein, er verurteilt keine Perspektive und das ist halt, finde ich, irgendwie das Schöne daran. Es gibt diese Dissonanzen und jede einzelne dieser Figuren liegt völlig falsch und hat gleichzeitig total recht. Also alles, was die machen, ist irgendwie auf eine Weise sehr menschlich und sehr schlüssig und das kenne ich wirklich aus keinem anderen Roman, in dem das so schön erzählt wird. Es gibt überhaupt nichts Moralisierendes in dem Roman. Ich glaube, dass wirklich, man liest diesen Roman und man wird vielleicht wirklich eine andere Person dadurch, vielleicht sogar eine bessere, eine, die es lernt, solche Ambivalenzen im Leben auszuhalten.
Ja, stimmt, das können wir gerade gut gebrauchen.
Oder?
Ja. Wollen wir vielleicht eine kleine Stelle vorlesen, um das zu zeigen, wie das funktioniert?
Ja, das können wir sehr gerne machen.
Da muss ich vorher kurz erzählen, da geht's um den Tod der Großmutter. Als ich in das Zimmer trat, sah Mutters Mutter aus, als ob sie einfach schliefe. Und als ich ein wenig näher heranging, bemerkte ich eine lange Karawane von Ameisen, die aus einer Ritze zwischen zwei Bodenfliesen krochen und sich bis zum Fernsehtisch an der Mauer entlang vorwärts bewegten, wo sie kehrt machten, auf das Bett zumarschierten und einer seinen Pfosten erklomm. Und als sie das Bettzeug erreichten, konnte ich sie nicht mehr sehen, denn sie hatten die gleiche Farbe wie die Decke, was ein hervorragendes Beispiel für optimale Tarnung war. Und dann war waren sie plötzlich auf dem weißen Laken, überwanden das Hindernis in Form von Mutters Mutters Hand, verschwanden im dunklen Haar der Perücke, die auszuziehen Mutters Mutter offensichtlich vergessen hatte und die sich über das Kissen breitete, tauchten auf den fahlen Wangen wieder auf und von dort krochen sie in den Mund und waren wie vom Erdboden verschluckt. Und als ich versuchte, in den Schlund zu schauen, konnte ich nichts erkennen und ich bedauerte bereits, dass ich neben dem Rekorder nicht auch eine Taschenlampe bei mir hatte, als ich auf einmal Mutter hinter mir kreischen hörte, was ich in dem Zimmer verloren hätte, und ich drehte mich um und sagte, deine Mutter hat Ameisen im Mund, worauf ihr die gelben Seiten aus den Händen fielen und sie sah aus, als ob sie drauf und dran wäre, in Ohnmacht zu fallen, aber sie fiel nicht, sondern rannte in die Küche und kam mit einem Handtuch zurück und mir befahl sie, aus dem Zimmer zu gehen, und sie stürzte sich mit dem Handtuch auf die Ameisen, wobei sie wie wild um sich schlug, bis sie sich schließlich zum Mund ihrer Mutter vorgearbeitet hatte, den sie behutsam zu säubern begann. Unterdessen trafen Vater und Monika ein und auch Amalia, Mutters Busenfreundin, und sie begannen zu streiten, wo in den gelben Seiten man zu suchen habe, denn entsprechendes war weder unter Tod noch unter Verstorbene verzeichnet, nicht unter Transportdienst und auch nicht unter Räumdienst, bis Vater schließlich unter dem Stichwort Bestattungsunternehmen fündig wurde und die Anzeige, die ihm ins Auge sprang, war die von B.I. Kadishai, Bestattungsinstitut, und er las hastig vor: Wir erledigen für Sie sämtliche Formalitäten, Sterbeurkunden, Transport des der verschiedenen Ausrichtung des Begräbnisses, Todesanzeigen, Bus, Miete, Blumenschmuck. Ein mobiles Telefon ist nach Geschäftsschluss mit diesem Anschluss verbunden. Bitte gedulden Sie sich, wir rufen zurück, 24 Stunden zu Ihrer Verfügung. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie hier ziemlich schreckliche Dinge eben gerade diese dort verstorbene Frau immer so schön ironisch und humorvoll gedreht werden. Das durchzieht eigentlich das ganze Buch. Und ich finde, man kann auch merken, wie genau, also wie von jedem kleinen Detail ausgehend Jotam erzählt und dieser Roman erzählt ist. Und das ist keinesfalls nervig, sondern ganz fantastisch.
Das finde ich eben auch. Und ich finde alleine auch diese Szene, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben in der Literatur diese Geschichte, man geht zur Großmutter und sie liegt tot da. Das könnte man natürlich auch wahnsinnig langweilig erzählen. So. Und dann denkt man sich, oh Gott, wie schrecklich. Und dann ruft man sofort beim Bestattungsunternehmen an. Aber nein, hier ist halt der Weg, dass erst irgendwie so eine Mikrobeobachtung kommt, das mit den Ameisen, das löst dann wieder so eine Panik aus, es gibt überhaupt keinen Platz für Trauer oder für solche Gefühle, dann kommen die anderen und dann wird erstmal ordentlich gestritten, weil man unter dem falschen Stichwort in den gelben Seiten nachsieht. Das finde ich irgendwie sehr, sehr lebensnah.
Ja, absolut. Du hast auch in einem journalistischen Text schon über dieses Buch geschrieben. Und zwar hast du das Buch von deiner Mama geschenkt bekommen.
Genau. Ich habe das Buch zu Hause mit einer Widmung von, oder was heißt mit einer Widmung, aber meine Mutter hat vorne ihren Namen reingeschrieben und dann irgendein Datum 1997. Und das Buch hat sie mir dann irgendwann gegeben, da muss ich so 18, 19 gewesen sein, und hat gesagt, das ist ein super Buch, lies das mal. Und das war insofern ungewöhnlich, als dass wir überhaupt kein, also wir waren überhaupt kein bildungsbürgerlicher Haushalt, obwohl wir Klavier spielen mussten, aber sonst wirklich gar nicht. Und meine Mutter hat eigentlich auch fast nur Krimis gelesen und mein Vater hat überhaupt nichts gelesen. Und das war, also deswegen war das irgendwie, ist das für mich schon was sehr Symbolisches gewesen. Ich kann mich erinnern, dass sie mir, als ich ein Kind war, manchmal, wenn ich krank war, Bücher geholt hat. Irgendwie, dann ist sie halt in die Buchhandlung gegangen und hat gefragt, was könnte eine 13-Jährige interessieren? Aber das war jetzt irgendwie, das war jetzt nichts, was sie verfolgt hätte oder was sie irgendwie aus dem Feuilleton oder so gekannt hätte, sondern ich weiß nicht genau, wie sie auf dieses Buch gekommen ist. Sie hatte eine Freundin beim Bayerischen Rundfunk, vielleicht hat die ihr das empfohlen, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist dieses Buch seitdem bei mir, ich habe ihr das leider nie zurückgegeben. Genau, ich gebe das auch sehr ungern aus der Hand, obwohl vor kurzem mein Hund reingebissen hat, aber naja.
Und du hast in dem Text geschrieben, du hast es immer wieder und wieder gelesen.
Das ist wirklich so. Ich lese das Buch auch manchmal, wenn ich mit meinen eigenen Texten nicht weiterkomme, dann blätter ich so ein bisschen darin rum. Und irgendwie, mich inspiriert das wirklich immer total. Es müssen in einem Roman gar keine riesigen Sachen passieren. Das sind wirklich die kleinen Details, in denen eigentlich schon die ganze Welt stecken kann.
Ja. Dafür ist Josef Roth auch ein sehr gutes Beispiel.
Ich glaube schon,
ja. Hast du die perfekte Überleitung gebaut.
Sehr schön, genau.
Genau, also vom Geringfügigsten kann Josef Roth aus erzählen.
Genau. Also das sind eigentlich immer die Geschichten, die mir gut gefallen. Also es muss, man kann natürlich auch eine andere Geschichte gut erzählen, aber wenn es nach mir geht, muss jetzt niemand einen hohen Berg besteigen oder irgendein Abenteuer erleben. Ich finde einfach, unser Alltag ist schon abenteuerlich genug.
Die Geschichte, die du mitgebracht hast, heißt April, eine Liebesgeschichte und ist 1925 erschienen. Wie bist du auf die gekommen? Wie ist die zu dir gekommen?
Also Josef Roth lese ich wirklich schon sehr lange und sehr gerne und immer mal wieder. Ich finde wirklich, dass er einer der interessantesten Autoren ist, weil der eben auch so ganz, ganz viel Liebe zum Detail hat, ganz viel Liebe zur Kleinigkeit. Der hat auch wirklich eine, glaube ich, ziemlich unterschätzte Ironie in seinen Texten und auch so einen lakonischen Humor, den man vielleicht auch gar nicht auf den ersten Blick so gut erkennt. Aber, und was mir besonders gut gefällt, der hat eine sehr, sehr starke Zuneigung zu seinen Figuren. Also der mag seine Figuren wirklich. Genau diese Geschichte habe ich auch ein bisschen, ich habe dann überlegt, welche ich nehmen soll und dachte, die passt ja eigentlich sehr, sehr gut zur Jahreszeit einfach, weil es ist so eine Art Frühlingserwachen, wenn man möchte. Es geht eben um diesen Protagonisten, der sich auf dem Weg zur Auswanderung nach New York befindet und aus irgendwelchen Gründen in irgendeinem Städtchen, ich stelle mir vor, dass es in Polen, ich weiß es nicht, hält. Das ist alles überhaupt nicht erläutert. Und dort beginnt er dann eine Affäre mit dem Mädchen, das in seiner Pension arbeitet und verliebt sich dann aber in eine andere Frau. Und die Frau sieht er aber nur aus der Ferne und die sitzt immer so im Fensterrahmen, glaube ich, oder am Fenster. Jedenfalls sieht er sie immer bei den Spaziergängen. Und diese Anna, mit der er die Affäre hat, sagt dann aber so, ja, die wird aber bald sterben, die ist schwer krank. Und der Protagonist hat sich aber schon total in seine Träumereien versteift und denkt dann, okay, also ja, das ist jetzt wirklich blöd, die stirbt, dann reise ich jetzt wirklich ab. Und ganz am Schluss kommt heraus, dass sie überhaupt nicht krank ist, sondern schon verlobt ist oder verheiratet sogar. Also sie ist bereits eine vergebene Frau. Und dann macht der Protagonist was Tolles, weil der lacht dann einfach drüber und sagt so, ja, so ist das halt im Leben. Und also ich find das schön, weil in dem Kopf des Protagonisten entsteht sozusagen eine richtige Welt. Also man kann sich wirklich vorstellen, eine Welt mit Städten, Häusern, Ampeln, Straßen, Tieren und so weiter. Und die ist aber völlig illusorisch. Und die verpufft dann auch sofort wieder. Also ich find das irgendwie toll, weil das sozusagen eine sehr psychologische Erzählung ist, die aber, finde ich, trotzdem sehr viel verrät über die Art und Weise, über den Zugang, den wir uns in die Welt verschaffen.
Stimmt, weil sie ist nämlich auch nicht psychologisch in dem Sinne, dass es jetzt viel Introspektion gäbe, dass der Erzähler uns erzählt, wie er sich gerade fühlt oder Dinge sieht, sondern er beschreibt halt tatsächlich die ganze Zeit.
Genau. Er beschreibt, und es wird so eine Kulisse aufgebaut, aber die ist eigentlich nicht real. Also man könnte das natürlich auch überhaupt als Metapher auf die Literatur lesen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich mal so ein bisschen in die Literaturwissenschaft schauen soll und gucken soll, was andere Leute über diese Erzählung geschrieben haben. Aber ich dachte dann, ach nein, eigentlich will ich hier meinen persönlichen Zugang zu dieser Geschichte erzählen und nicht was andere Leute sagen, aber ich bin sicher, dass man ganz auch ganz anders deuten kann und wahrscheinlich auch noch viel tiefer.
Ich fand total schön daran zu beobachten, dass er immer Metaphern wählt, die aus ganz anderen Bereichen kommen, ganz anderen Sphären. Also Belebtes und Unbelebtes oder Tiere und Menschen. Aber das ist irgendwie so souverän eingesetzt, dass das immer total gut funktioniert.
Ich finde auch, und das ist wirklich auf den Punkt, das ist nichts Überladendes dabei. Also finde ich wirklich, wirklich genial.
Vielleicht lese ich nochmal eine Stelle. Ob die jetzt so gut passt, weiß ich nicht, aber um einen kleinen Einblick zu bekommen. Oder möchtest du eine lesen?
Nein, lies nur gerne. Also ich habe mir jetzt gar keine Stellen rausgesucht, aber ich fand so ein paar dieser Vergleiche fand ich irgendwie wahnsinnig schön.
Oh ja, such die doch raus, das finde ich noch schöner.
Also ganz am Anfang gibt es zum Beispiel am Bahnhofsplatz gibt es ein Pferd, das da an eine Droschke gekettet ist. Und das Pferd, also da schreibt er, das Pferd war braun, breithufig, trug rötliche Zottelmanschetten über den Fußgelenken und hatte keine Scheuklappen. Aha, aha. Aber dann finde ich, kommt ein ganz toller Satz. Seine Augen glotzten groß und wohlwollend auf den Platz. Und man sieht irgendwie, also man sieht nicht nur das Tier, sondern auch die ganze Umgebung sofort. Das finde ich irgendwie Wahnsinn, wahnsinnig schön. Und dann gab es auch noch eine andere Stelle, wo es um das Kind von dieser Anna geht. Also diese Anna hat mit irgendjemand anderem, mit irgendeinem Ingenieur ein Baby und das lebt aber nicht bei ihr, weil sie ja in dieser Pension arbeiten muss. Ich trat einmal zufällig in Annas Zimmer und sah die Fotografie ihres Kindes. Es war ein schönes Kind. Es griff mit runden Fäusten in die Luft und trank die Welt mit großen Augen. Das kann man sich auch wahnsinnig gut vorstellen. Also so dieses Ausgehen von dieser Fotografie wird eben auch wieder wirklich ein Kosmos geschaffen.
Was ich auch so schön finde, ist so eine Stelle, da sagt er, nur dieses Blickes wegen habe ich diese Geschichte geschrieben. Alle sind ja eigentlich unglücklich verliebt in dieser Geschichte. Also auch Anna. Und ich finde auch diese Wechsel so toll. Also Anna liebt eigentlich einen anderen Mann, mit dem sie aber nicht zusammenleben kann. Er ist verheiratet und sie arbeitet in dieser Pension und sie hat ein uneheliches Kind. Und sie spricht auch immer ehrlich davon. Aber als Anna merkt, dass er auf dem Weg ist, sich in eine andere Frau zu verlieben, dreht sich ihr Gefühl. Also auch diese schnellen Wechsel finde ich total toll beschrieben. Und eben dieses, und deswegen passt es wirklich gut zur Jahreszeit, dass, und das ist ja rein illusionär, was der Protagonist sich ausdenkt, also diese neue Liebe, dass diese Liebe was in ihm auslöst, was eben diese Geschichte produzieren muss. Also es gibt ja manchmal so einen Furor in einem selbst, wenn man sich irgendwas ausgedacht hat. Das setzt er auf eine Art um.
Also, ja, genau,
oder?
Genau.
Also liege ich da falsch?
Ich glaube, da liegst du ganz richtig. Genau. Und das ist wirklich schön beobachtet, auch mit Anna, die dann wirklich, die sich dann entweder in den Protagonisten verliebt oder zumindest nicht zulassen möchte, dass er mit einer anderen Frau weggeht. Und das ist dann, ja, das kennen wir auch alle, oder? Das Begehren, das dann das Begehren der anderen ist eigentlich. Also so, sie begehrt ihn dann proxy, kann man sagen. Ist ja auch eine Beobachtung, die man viel machen kann. Und dann finde ich aber, ich finde das irgendwie auch so stellvertretend für die Art, wie wir leben, finde ich, funktioniert diese Erzählung ganz gut, weil wir ja alle manchmal mit solchen Sachen, die vermeintliche Nichtigkeiten sind, total beschäftigt sind. Unser ganzer Alltag ruht, also in dem Buch geht ja, oder in dieser Erzählung, Entschuldigung, geht ja auch wirklich niemand einer richtigen Beschäftigung nach. So, es gibt zwar einen Briefträger, der ist aber irgendwie dauernd betrunken und hinkt. Dann gibt es irgendwie diesen Postmeister, der ist aber die ganze Zeit, ist ja auch in Lokalen und keiner scheint irgendwie zu arbeiten, weil alle halt ihrem merkwürdigen, total illusionorischen innerem Leben nachgehen. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Und das hat auch, glaube ich, hat vielleicht auch viel damit zu tun, wie Dichter eben die Welt sehen.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie die Erzählung zu dir kam? Also, oder ist es einfach sozusagen Teil einer Josef Roth-Begeisterung und dann liest man alles? Also, weil das ist ja eine ziemlich frühe Erzählung. Also die Romane sind später entstanden und erschienen. Und viele kennen dann vielleicht noch die literarischen Reportagen.
Ach, ich hatte wirklich große Schwierigkeiten, hier was auszuwählen, muss ich sagen. Also Benny Barber stand total fest. Und dann, muss ich sagen, ist Josef Roth bei mir zu Hause im Regal ziemlich auf Augenhöhe. Ich glaube, das hat ihm gut getan. Und abgesehen davon, ich habe dann wirklich lange überlegt, soll ich einen Klassiker dazu nehmen? Aber die Wahrheit ist, dass ich wirklich am liebsten Klassiker lese. Also ich hätte auch andere Ideen gehabt, aber ich, meiner Meinung nach, ist das schon, also ist es wirklich sehr, sehr wichtig, diese Werke zu kennen, weil sie wirklich unglaublich gut sind. Es gibt schon einen Grund, warum die Klassiker sind. Das heißt nicht, dass der Kanon vollständig ist oder abgeschlossen, aber ich finde, man kann einfach auch, wenn man schreibt, sehr viel daraus lernen.
Kannst du noch lesen, ohne darüber nachzudenken, wie es gebaut ist und wie es gemacht ist?
Also die Struktur interessiert mich ja zum Glück nicht ganz so sehr, aber ich glaube, ich lese natürlich schon so ein bisschen immer mit meiner professionellen Deformation. Bei mir sind es wirklich so solche kleinen Beschreibungen, vor allem Personenbeschreibungen, die bleiben immer gut bei mir hängen oder manchmal sehe ich, wie ein Dialog geführt wird. Das finde ich toll, was ich versucht habe, in dem Roman Roman, den ich gerade geschrieben habe, mir so ein bisschen bei den russischen Erzählern abzugucken, ist, wie die auf Lücke erzählen. Also so, dass das gibt's dann ja ganz häufig, dass in der russischen Literatur komischerweise wirklich öfter da. Zum Beispiel denke ich gerade an so Erzählungen von Tolstoi, dass dann irgendwie so ein langes Ereignis wird vorbereitet und alle Figuren scheinen so auf diesen Punkt zuzustreben und dann wird das gar nicht erzählt und dann geht das sozusagen einen Tag nach dem Ereignis geht dann die eigentliche Geschichte überhaupt erst weiter. Und sowas mag ich total. Also das sind glaube ich schon schöne Verfahren, die man sich angucken kann. Und für mich funktionieren diese Bücher im 21. Jahrhundert alle wahnsinnig gut.
Lass uns nochmal auf dein Buch zurückkommen. Es geht da auch ganz viel um Kommunikation und um Streit und eigentlich Nicht-Kommunikation. Hast du da auch Vorbilder gehabt?
Ja, meine eigene Familie und alle, die ich kenne. Nein, aber ich merke das, also irgendwie, da achte ich schon drauf. Ich merke das auch wirklich in Gesprächen mit unterschiedlichen Leuten. Es gibt die meisten Leute, erzählen dir was und warten eigentlich nur darauf, dass sie dir weiter irgendwas erzählen können. Also es gibt gar nicht in so vielen Situationen, wenn man drauf achtet, ein richtiges Gespräch. Und dann gibt's natürlich auch die Leute, die umgekehrt sind, die einfach nur von dir Informationen wollen und die ganz still sind. Und dann redest du und redest du und redest du. Und aber es ist erstaunlich selten, dass ein richtiges Gespräch zustande kommt zwischen zwei Leuten, glaube ich, dass das so einigermaßen gleichwertig ist, wo die Anteile ungefähr gleich sind. In der Familie fand ich das schon echt immer besonders irre, weil die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern finde ich immer völlig verrückt, weil die einfach in ganz unterschiedlichen Welten leben. Und die kamen, also bei mir zu Hause war die immer völlig missglückt, finde ich, weil meine Eltern einfach gar nicht verstanden haben, was ich mache, was mich umtreibt. Da haben wir ganz selten irgendwie Common Ground gefunden. Und bei meinen Geschwistern merke ich bis heute bei meinen zwei Schwestern, dass die Kommunikation ganz häufig auch nur dazu dient, irgendwie so alte Verletzungen wieder hochzuholen. Also so. Ich kann, weil ich die natürlich auch sehr gut kenne, ich kann da wirklich oft in einer ganz einfachen Frage erkenne ich gleich so diese passive Aggressivität, die da mitschwingt. Und wenn das dann nur ist, nur ein fiktives Beispiel, was machst du am Wochenende, ist eigentlich der Subkontext, was machst du am Wochenende und warum hast du mich dazu nicht eingeladen und magst du mich überhaupt nicht, willst du mich schon wieder aus der Familie ausschließen wie 1994? Also das habe ich versucht, ein bisschen wiederzugeben.
Ja, das ist wahnsinnig toll. Also die beiden Schwestern, also Rosa erzählt ja, ist die Protagonistin und ihre Schwester Nadja, die sind eigentlich die Hauptfiguren aus meiner Sicht in dem Roman. Und Nadja ist lange auch gar nicht anwesend und die Schwestern haben gar keinen Kontakt mehr und es gibt dann so eine Annäherung. Und du hast sie zunächst auch so als ziemlich antagonistisch gezeichnet. Also die eine ist die Harmoniesüchtige, die immer versucht, alles zusammenzuhalten. Und die andere ist eigentlich immer auf dem Weg raus aus der Familie. Und dann ist es aber so schön, dass es zwischenzeitlich natürlich in dieser Einfachheit nicht aufgeht. Ne? Und man sieht ja auch immer, also Wut kann erstmal ausagiert werden und kippt dann in ein Schuldgefühl und so. Also diese antagonistische Erzählweise gibt dir dann viel Raum, um da wieder sozusagen Ambivalenzen reinzubringen.
Genau. Ich glaube zwar prinzipiell schon, dass man ein bisschen in seiner jeweiligen Geschwisterrolle gefangen ist und dass man, wenn man halt die kleine Schwester ist, für immer die kleine Schwester bleibt auf eine Weise. Aber das heißt nicht, dass die Rollen so starr sind und das ist dann auch so, dass in unterschiedlichen Episoden entweder die vorgesehene Rolle endlich mal kurz akzeptieren oder aus der Rolle ausbrechen und die umdrehen.
Ja, das habe ich auch extrem genossen. Wirklich. Und sowieso habe ich viel gelacht. Es ist wirklich ein extrem lustiges Buch, obwohl es auch sehr traurig ist.
Ja, das liegt bei mir immer sehr nah, glaube ich. Also ich konnte also jetzt auch einfach im Leben, auch bei mir war es wirklich auch biografisch so, dass die größten tragischen Momente, und ich habe ehrlich gesagt schon ziemlich viele Dramen erlebt im Leben, dass sie auch immer quasi sofort ihr humoristisches Potenzial entfaltet haben. Also wirklich, wirklich, wir haben quasi 30 Sekunden später dann immer schon immer wieder gelacht, und das war dann meistens auch in einem familiären Kontext, und da, weil das dann letztlich ja doch die Leute sind, mit denen du sowas machen kannst und die dann doch einen ähnlichen Blick auf die Welt haben.
Ja, das beschreibst du auch in dem journalistischen Text, wo du über Mein erster Sony schreibst. Da schilderst du auch die schwere Krankheit deiner Mutter und das Sterben und findest dann durch Zufall in dem Buch von Benny Barbasch eine ähnliche Szene wieder. Das ist die Oma, aus der, wir haben ja gerade schon kurz von ihr gehört, die soll dann sozusagen die Treppe hinunter transportiert werden, also die schon tote Oma, und es will nicht gelingen. Es kommt erst immer, der Arm fällt immer runter und dann passt sie nicht in den Fahrstuhl und dann wird sie geschultert und muss runtergetragen werden. Und dir ist da auch gleich eine biografische Szene eingefallen, die so ähnlich verlief.
Ja, das war wirklich so, dass als unsere Mutter gestorben ist, waren wir, also in dem Moment, in dem sie gestorben ist, war ich gerade mit dem Hund draußen, dann kam ich wieder, sie war tot, das war alles, also oder wir wussten das, darauf hatte uns irgendwie die Palliativschwester vorbereitet, das war alles in ihrer Wohnung, und das war halt blöd, weil das war Freitagnachmittag, und dann hat uns diese Palliativschwester gesagt, wir sollen bei der Stadt anrufen, bei dem Bestattungsamt oder wie das eben damals hieß. Und da ging natürlich keiner mehr ran. Und das war irgendwie schon eine irre Situation, weil sie lag da so im Wohnzimmer im Pflegebett und wir sind dann in das andere Zimmer gegangen und haben dann ungefähr so alle 5 Minuten dann die Tür so aufgemacht und reingeguckt. Und dann irgendwie, das hatte was wahnsinnig Skurriles, also dass da auf einmal eine Leiche lag. Und dann haben wir einfach mit einer Leiche in der Wohnung gewohnt, muss man sagen, weil wir natürlich bis Montag niemanden erreicht haben und die uns alle auch gesagt haben, nein, also chillt, das macht überhaupt nichts, die kann da liegen. Und uns kam das halt, also das hat ja irgendwie so was, das kommt dann wirklich vor, als würde man ein großes Tabu brechen. Dabei ist es ja eigentlich das, was man eigentlich jahrhundertelang gemacht hat. Man hat eine Leiche erstmal zu Hause gelassen und nicht sofort weggepackt und nie wieder gesehen. Und dann montags kamen dann endlich diese Bestatter, und die waren an sich natürlich völlig skurrile Leute. Wer wird denn Bestatter? Die waren schon skurril, und dann ist denen auch wirklich, wir standen dann so an der Tür heulend, wir drei Schwestern, und dann sind die halt auch im Altbau so die Treppe runtergestolpert mit dem Sarg, und wir mussten halt so lachen. Also das war eine totale Befreiung, aber wir haben einen so hysterischen Lachanfall bekommen, alle drei zusammen, und der hat, glaube ich, wirklich eine halbe Stunde oder so gedacht. Und ich will wirklich nicht wissen, was diese Männer von uns dachten, aber so ging das dann immer weiter. Dann war die Beerdigung, meine Tante hat dann irgendwie durchgesetzt, dass wir den Hund mitnehmen durften, der hat dann erst das Weihwasser getrunken, dann hat er an ihr Grab gepinkelt, an das frisch aufgehobene, und das war halt alles, also wirklich so eine richtige Pannenbeerdigung von vorne bis hinten. Aber ich glaube, meine Mutter hätte es gefreut, dass wir auch in dieser Situation noch irgendwie was Lustiges entdeckt haben. Und das heißt ja nicht, das ist ja irgendwie so ein Missverständnis, dass das ja Humor, das ist vielleicht das Schöne am Humor, der blockiert meiner Meinung nach nicht die anderen Gefühle, der verstärkt sie vielleicht sogar eher noch. Und auf jeden Fall macht er sie leichter erträglich.
Ja, und das hast du auch beschrieben in dem Text, den Klaus Teweleit rausgezogen hat. Humor ist meine einzige Waffe, war der überschrieben. Und es ging um den grassierenden Antisemitismus seit dem 7. Oktober. Ist es immer noch eine Bewältigungsstrategie oder fällt dir das langsam weniger leicht?
Also ich find die Situation nach wie vor schwierig, aber ich habe mich natürlich dran gewöhnt. Und zwischendurch habe ich auch schon noch wirklich spüre ich Reaktionen genuiner Wut oder sowas. Das habe ich schon auch noch. Aber im Großen und Ganzen lache ich schon immer noch viel über diese Leute, weil die natürlich auch ein irres humoristisches Potenzial haben. Ich meine, dieser ganze Wahn ist ja auch witzig auf eine Weise. Also ich würde, das wäre jetzt, glaube ich, nicht meine Hauptinterpretation davon, aber diese Leute steigern sich ja in so einen heiligen Furor rein und fühlen sich wirklich so, als wären sie die, also ein bisschen wie so Corona-Leugner halt, als wären sie die Einzigen, wie alle Verschwörungstheoretiker denken, die sind die Einzigen, die dies verstanden haben. Alle anderen sind irgendwelche dummen Schlafschafe. Und das ist natürlich so eine verkehrte Welt, das ist natürlich auch lustig. Aber es ist nicht nur lustig, weil es einem ja auch wirklich an den Kragen gehen könnte. Also ich weiß nicht, für mich hat das Ganze jetzt ja auch wirklich sehr, sehr reelle Implikationen, weil das vorläufige Fazit ist halt, dass ich Polizeischutz brauche und nicht die Antisemiten, ne? Ja, finde ich schon arg, obwohl ich hatte jetzt eine Veranstaltung, das war dann natürlich auch richtig lässig, weil die mich dann so links, rechts genommen haben und ich dann irgendwie so innerhalb von 10 Sekunden durch jede Masse gezerrt wurde. Entschuldigung, das hat schon auch was Tolles, aber nein, ich würde wirklich lieber darauf verzichten, also vor allem, weil ich ja immer noch der Meinung bin, dass ich jetzt nicht gerade irgendwas Sittenwidriges, Völkerrechtwidriges oder Verbrecherisches getan habe. Das ist halt wieder ein bisschen das Arge an der Situation. Also manchmal wache ich wirklich auf und dann denkt man sich schon so, spinn ich jetzt oder ist die Welt verrückt?
Ja. Ja.
Also man gaslightet sich dann selbst ein bisschen in die Situation.
Ja, gut, dass wir Freunde haben, die dann sagen, ist nicht so. Gut, dass wir uns noch korrigieren können.
Das ist wirklich so, ja. Das ist wirklich total wichtig. Man braucht da manchmal ein bisschen einen Reality-Check.
Das heißt, heute Abend bei der Buchpremiere auch wieder Polizeischutz und die ganze Lesereise ebenfalls?
Also das ist jetzt ja nicht so, dass dann irgendwie so ein Mannschaftswagen vor der Tür steht mit Maschinengewehren, aber die schauen dann halt vorbei. Und was ich jetzt schon immer hatte, waren halt so Securities. Ich kenne mich jetzt aber auch nicht mit den verschiedenen Sonderformen aus, aber das ist dann schon irgendwie eine Art von, ja, Personenschutz oder Saalschutz oder sowas, aber genau, sehr, halt irgendwie sehr dezent. Die stellen sich dann ja auch nicht neben mich oder sowas während der Veranstaltung. Aber die sind halt da. Also vielleicht so ein bisschen wie auf einem LL-Flug, wo man immer weiß, da ist irgendein Typ vom Mossad dabei, aber man weiß halt nicht, welcher es ist.
Ja, dir gelingt es aber wirklich immer noch, hinterher zu schieben. Während ich ja schon so betroffen gucke.
Ein Freund von mir und ich, wir haben so ganze Fotogalerien von Deutschen, die so neben Juden stehen, neben Rabbinern oder irgendwelchen öffentlichen Figuren und so ein betroffenes Gesicht machen. Das ist ein Genre-Mascher.
Ja, vielleicht können wir das gleich auch nochmal machen.
Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so gesehen. Also bitte noch mal betroffen gucken.
Ja, gut, dass ihr uns ja eh nicht seht. Die ihr zuhört. Also mir fällt es, merke ich jetzt auch in dem Gespräch, viel schwerer, von dem Lustigen ins Ernste und vom Ernsten ins Lustige zu wechseln. Ich scheine nicht so geübt zu sein. Du hast nämlich auch in einem journalistischen Text gesagt, die Zeiten sind schlecht, weil man glücklich ist, dass die Eltern nicht mehr leben. Mich hat dieser Satz ganz schön getroffen.
Ja, der ist, also ehrlich gesagt, ist der Satz auch, ist auch wirklich ein ernsthafter Satz. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass mein Vater noch leben würde, das ist wirklich keine schöne Vorstellung. Ich sehe das ja auch an den Eltern von meinen Freundinnen und Freunden, dass die wirklich, also dass sie wirklich sehr leiden. Also es sind Sachen passiert, die nicht mehr für möglich gehalten hätten, ne? Oder von denen sie sich zumindest gewünscht hätten, dass sie nicht mehr passieren können. Und die sind dann eben doch passiert. Und das finde ich schon arg. Also, weil ich habe das Gefühl, okay, ich bin noch einigermaßen jung, ich kann mich irgendwie wehren, aber wenn ich mir vorstelle, so alte Leute, die das vielleicht nicht mehr können und die vielleicht auch sowieso von der Welt schon so überfordert sind gerade und von der Schnelligkeit und von sozialen Medien und so weiter. Ich meine, vielleicht ignorieren die das auch komplett, aber ich glaube, man kriegt das auch so mit. Also, ich glaube, egal wie isoliert man lebt und wie alt man ist, man hat schon irgendwie, man spürt diese Schwingungen einfach schon und das sind jetzt halt leider wirklich sehr, sehr schlechte Vibes.
Auch wenn wir das Biografische und das Fiktive nicht verwechseln wollen, habe ich eine Stelle in deinem Buch, die mich total beschäftigt hat, die ich gerne vorlesen würde. Da geht es um den Vater in dieser Erzählung. Ach genau, und da müssten wir vorher sagen, oder vielleicht kannst du das kurz sagen, wie Mutter und Vater gezeichnet sind. Das müssten wir wirklich vorschieben, damit man diese Stelle verstehen kann.
Ah ja, okay, also die Eltern sind ein sehr ungleiches und natürlich auch sehr unglückliches Paar. Die Mutter ist eine Philosemitin, eben aus einer nationalsozialistischen Familie. Die Eltern sind beide halt in den in den 50er Jahren, Anfang der 60er Jahre ungefähr geboren. Und die Mutter angelt sich eigentlich mehr oder weniger in Juden, um ihren Eltern eins auszuwischen. Der Vater hingegen ist in Israel geboren, hat irgendwie auch seinen Hau weg, weil seine Eltern seltsam und vernachlässigend waren. Er dann auch in diesen israelischen Kriegen war. Und beide Figuren, also deswegen fand ich diese Konstellation super, beide Figuren sind total unzufrieden mit ihrem Leben, suchen dann einen Ausweg. Dieser Ausweg heißt, wir gründen eine Familie, und ist natürlich kein Ausweg, sondern erst recht eine richtige Falle. Und beide Figuren können nicht reflektieren, warum sie so unglücklich sind, und geben deswegen einfach permanent einander die Schuld. Und das, finde ich, ist wieder fast wieder wie im richtigen Leben. Also keine Figur kann irgendwie die Verantwortung selbst dafür übernehmen. Und vielleicht haben sie auch sogar recht damit. Aber die zwei sind sozusagen in einem unendlichen Streit begriffen. Und die Mutter verlässt dann die Familie, als die Töchter halbwüchsig sind. Und schlägt dann nochmal einen anderen Weg ein.
Die Mutter erklärt den Töchtern auch immer, was mit dem Vater los ist, weil er selbst hat keine Worte oder er spricht auch nicht wirklich viel. Und sie versucht an mehreren Stellen, ihn zu erklären. Und da lese ich jetzt mal eine Stelle vor. Meine Mutter hatte auch gesagt, wenn man meinem Vater irgendwo in der Nähe der Galle mit einer Nadel in den Körper stechen würde, dann würde die Angst einfach heraustropfen. Vielleicht müsste man ein wenig nachhelfen und drücken. Die Angst sei schwarz wie seine Augen, glänzend und dick, und aus dem Loch bei der Galle würde sie dann über seinen hohlen weißen Bauch rinnen. Wir, sie, Nadja und ich, müssten dann Handtücher holen, um die Angst vom Boden aufzuwischen. Über der Badewanne würden wir lachend die Handtücher ausbringen und dann würden wir zurückkehren zu unserem Vater, der endlich glücklich wäre, uns umarmen und mit seinem schweren Akzent, der uns plötzlich liebenswürdig vorkommen würde, die nettesten Dinge der Welt sagen würde. Es war die Angst, die meinen Vater vergiftete und sogar vor der Zeit umbringen werde, sagte meine Mutter. Und ich stellte mir vor, wie irgendjemand, vielleicht Jaja oder auch mein Großvater Tibor, ihm jeden Morgen mit einer Spritze die Angst in seinen Oberarm injizierte. Und warum auch nicht? Die Welt wankte, der Boden war nicht eben, man musste sich an den Wänden festhalten. Jeden Moment musste man befürchten, dass schon am nächsten Tag alles anders sein würde. Nachts musste man mit offenen Augen auf einem gepackten Rollkoffer als Kissen schlafen. In der Bibliothek und im Café und im Theater musste man so sitzen, dass man immer den Ausgang im Blick hatte. Nicht nur, um zu sehen, wer herein und wer herauskam, sondern auch, um notfalls aufspringen und weglaufen zu können. Also so nebenbei wird dort auch vom Holocaust erzählt, muss man sagen. Ähnlich wie bei Benny Barbasch, dass die Geschichte und wie sich Geschichte in die einzelnen Menschen einschreibt, hier immer so, ja, wie so nebenbei erzählt wird.
Das ist schon so. Und das ist natürlich echt die große Frage, wie in diesem Roman sind die Figuren ja auf eine Weise sehr stark determiniert. Und wenn man so will, und jetzt muss ich doch vorgreifen, ist die Figur, die das schafft, sozusagen zu entkommen, ist die Mutter, indem sie aber einen anderen falschen Weg einschlägt. Die geht dann halt so ein bisschen in die New Age, ESO-Ecke, und das geht auch natürlich total schief. Auf unterschiedliche Weisen. Und das ist aber wirklich auch so eine Frage, die mich natürlich selbst total beschäftigt. Und das ist, ich finde, das ist, glaube ich, auch gerade, also ich will jetzt nicht allzu pathetisch klingen, aber das ist, glaube ich, gerade eine sehr relevante Frage. Also ich meine, zum einen gibt es natürlich diese Faktoren, das ist jetzt trivial, aber das ist trotzdem wahr, glaube ich, diese Faktoren, wer sind wir, wo, von wem werden wir geboren, in welche Gesellschaftsform werden wir geboren, wie reich sind unsere Eltern, in welchem Land leben wir und so weiter und so weiter. Ist Körper und Seele intakt und so weiter. Das sind so Fragen, die sind trivial, aber die entscheiden ja trotzdem über jedes einzelne Leben auf der Welt. Das ist natürlich irre. Und dann ist natürlich schon die Frage, was ist dann mit so anderen Zusammenhängen? Was ist mit so Kriegen? Wie stark können die uns beeinflussen? Oder kann man auch sagen, so, nö, ich habe das jetzt überlebt und ich mache da nicht mit. Ich habe keinen Bock, in diese Traumaspirale zu geraten. Und ich habe halt das Gefühl, wir sind ja gerade in so einer Zeit, die ja irgendwie Also wir sprechen immer von multiplen Krisen, die gibt es bestimmt, aber ich meine im Vergleich zu anderen historischen Epochen ja immer noch absolut luxuriös. Und trotzdem sind wir alle in so einer totalen, in so einer Traumaspirale, wenn man so will. So alle sind durchtherapiert, alle sind durchgecoacht und keiner kann irgendwie trotzdem die Realität bewältigen. Ich kenne wirklich fast keine einzelne Person, die easy durch den Alltag kommt. Das ist alles wahnsinnig schwierig auf eine Weise und das ist natürlich dann auch so eine Frage, die wird nicht ausbuchstabiert im Roman, aber es interessiert mich irgendwie schon sehr, wie man determiniert ist auf diese Weise oder ob die Freiheit eben darin bestehen soll, dass man solche Sachen irgendwie auf die leichte Schulter nimmt und sagt so, naja, Mai, ist halt passiert. Und ich weiß, dass es halt, dass verschiedene Menschen verschiedene Antworten darauf finden. Nur die Protagonisten können das halt nicht.
Die liegen in deiner Hand. Die haben keine Freiheit. Die werden von dir geschrieben.
Ja, das ist natürlich wahr. Die Armen. Ja, wenn du eine Romanfigur wärst, zu wem würdest du lieber gehen? Wer soll über dich schreiben?
Das ist eine gute Frage. Ja.
Aber so, ich kann auch sagen, ich habe, als ich den Roman begonnen habe, war der noch viel deprimierender und düsterer. Das war, es sind auch noch viel mehr Figuren gestorben. Aber dann kam Corona, dann kamen diese ganzen Kriege und irgendwie ist man immer dünnhäutiger geworden. Ja. Und dann dachte ich auch so, ich will wirklich nicht so eine Art von falschem Heilsversprechen am Ende. Es gibt irgendwie auch keine richtige Versöhnung. Es gibt aber niemand ist am Ende repariert. Aber es muss doch irgendwas bisschen Versöhnlicheres kommen. Es dürfen nicht alle sterben und es muss irgendeine Antwort gefunden werden auf irgendwas. Und das habe ich dann echt alles nochmal ein bisschen umgeändert, weil, naja, irgendwie bin ich natürlich beim Schreiben auch keine Insel und das Außen beeinflusst mich dann schon sehr stark.
Ich finde auch, also ich kann das vielleicht noch gar nicht formulieren, dass es dir total gut gelingt, in diesem Roman so Pointen oder auch vielleicht Analogien, die man von Literatur erwartet, dass du die eigentlich immer unterläufst.
Hast du ein Beispiel?
Also an einer Stelle sagst du zum Beispiel mal, denn dieser Satz ist ja wirklich blöd wie aus einer Daily Soap oder einer Achtsamkeits-App. Also du hast ihn vorher gesagt und dann nimmst du ihn wieder zurück. Oder dann gibt es eine Szene, wo die Protagonistin über eine Wurzel stolpert und dann kommt als nächstes, du bist also an dem Tag, an dem wir sozusagen unsere Wurzeln verloren haben, über eine Wurzel gefallen. Das ist doch hochinteressant, sagte sie. Das ist quasi freudianisch. Hast du darüber nicht nachgedacht heute Nacht? Ich antwortete nicht, denn ich bin ja nur über die Wurzel gefallen, weil sie in meinem Weg war.
Ich verstehe, was du meinst. Das ist, also zum einen glaube ich, das hat mal Arthur Koestler gesagt, dass so die großen Wahrheiten in der Welt, die sind immer total trivial. Und das stimmt natürlich. Ich liebe dich ist der trivialste Satz der Welt und wenn er stimmt, der wahrste Satz auch gleichzeitig. Also das, ich habe aber beim Schreiben immer, natürlich, wenn man sowas dann schreibt, die sagen jetzt ja gar nicht diesen Satz, aber andere Sätze, die haben dann schon auch irgendwie sowas sehr Abgenudeltes einfach, weil es Floskeln sind. Heißt ja trotzdem nicht, dass sie falsch sind. Und ich habe aber immer so Angst, irgendwas Kitschiges zu schreiben, dass ich, dass ich das vermeide. Und ich glaube, im richtigen Leben mache ich das genauso. Also immer, wenn ich Gefahr laufe, in so eine Situation zu kommen, irgendwie zack, blöden Spruch drücken und man ist aus der Situation wieder draußen. Also und analog funktioniert ja auch der Humor in dem Buch.
Ja, also ganz fantastisch. Bitte kauf dieses Buch.
Bitte.
Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist ein fantastisches Buch. Tausend Dank, Dana, dass du hier warst.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Marsha. Und das war ein sehr schönes Gespräch.
Der Reader von Marsha Jacobs wird koproduziert von Burghülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.